Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Reden wir nicht groß drumherum. Heute geht es in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, um ein Männerthema. Denn wir sprechen unter anderem über die gutartige Prostatavergrößerung. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, und zwar auf Professor Dr. Thorsten Bach. Er ist Chefarzt der Urologie im Westklinikum in Rissen. Herzlich willkommen, Herr Professor Bach.
Hallo, Frau Seifert, vielen Dank.
Nun ist es ja so, dass die Prostata beim Jungen von Geburt an wächst, glaube ich, unter dem Einfluss von Testosteron. Also erstmal ist das ja normal, dieses Wachstum.
Genau.
Oder?
Ja. Also wir haben ja als Männer alle eine Prostata.
Ja.
Und die Prostata hat bei einem jungen, gesunden Mann ein durchschnittliches Volumen von so ungefähr 20 Kubikzentimeter, sagen wir. Das kann man sich vorstellen wie so eine Kastanie.
Ja.
Und zwischen 30 und 40 fängt die Prostata an zu wachsen.
Ja.
Die Prostata besteht quasi aus zwei Zonen. Einer inneren Zone, das sind die Drüsen, und einer äußeren Zone. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Orange. Außen die Schale,
ja,
und innen das Fruchtfleisch. Und das Fruchtfleisch fängt zwischen 30 und 40 an zu wachsen.
Ja.
Wir wissen in letzter Konsequenz noch gar nicht so genau, warum. Da spielen sicher hormonelle Veränderungen eine,
okay,
Rolle und auch viele andere Faktoren.
Ja.
Aber mal den einen Faktor, den man dann im Idealfall auch blockieren kann, den haben wir eben noch nicht gefunden.
Okay, ja.
Aber wachsen tut sie bei allen Männern. Zum Glück macht sie nicht bei allen Probleme.
Genau, das wäre nämlich jetzt, ja, die Frage, woran liegt es dann, ob sie Beschwerden macht? Denn Sie sagten ja schon, im Alter zwischen, glaube ich, 40 und 60 ist jeder Zweite betroffen, also hat Beschwerden in der Sache. Und ich glaube, bei,
genau,
den über 80-Jährigen sind sogar fast 90%.
Genau, fast alle.
Ne? Ja,
fast
also,
alle.
Ja.
Wie äußert sich das? Oder sagen wir mal, woher kommt das? Wenn wir mal bei dem Bild dieser Orange bleiben.
Ja.
Sie haben innen, also außen die Schale, innen das Fruchtfleisch, und da, wo die Spalten zusammenkommen, ist dieses weiße, fisselige Zeug, was,
ja,
keiner so richtig
was
mag.
Was alle immer, ja, wegpoolen.
Ja, und das ist quasi, da läuft die Harnröhre durch bei der Prostata. Und wenn jetzt das Fruchtfleisch wächst, kann es durch die Kapsel, durch die Schale, kann es nur bedingt nach außen, mhm, wachsen. Und wenn es nach außen nicht mehr geht, wächst es zum einen nach innen,
ja,
und drückt quasi die Harnröhre zu. Das ist wie, wenn Sie den Fuß auf den Gartenschlauch, mhm, stellen. Der Strahl wird schwächer, das Wasserlassen dauert länger, ist vielleicht auch anstrengender. Ist jetzt per se nicht schlimm. Ab einem gewissen Alter ist ja der Weidezaun auch nicht mehr die Herausforderung, die man täglich sucht. Ja.
Ja.
Und ob man dann, sag mal, 20 Sekunden oder 30 Sekunden auf der Toilette sitzt,
ja,
das ist jetzt mal per se für Männer nicht so störend.
Mhm.
Aber natürlich, irgendwie kann es so weit kommen, dass nachher die Kraft der Blase gar nicht mehr reicht, um Wasser zu lassen.
Ja.
Dann gibt es einen sogenannten Harnverhalt, der Mann kann gar kein Wasser mehr lassen.
Mhm.
Der zweite große Symptomkomplex, den wir haben, und das ist das, was die Männer in der Regel viel mehr stört,
ja,
ist, dass die Prostata, wenn sie wächst, die Prostata liegt direkt unterhalb der Blase, die Blase so ein bisschen anhebt. Das,
okay,
ist noch nicht das Schlimme,
ja,
aber durch dieses Anheben können die Rezeptoren in der Blase, die normalerweise, wenn sie gereizt werden, dem Gehirn sagen, die Blase ist voll, geh Wasser lassen.
Ja.
Die können aktiviert werden. Dann tun die genau das, was sie sollen. Sie sagen dem Gehirn, ich werde aktiviert, du musst jetzt Wasser lassen,
ja,
gehen.
Aber andauernd.
Aber die Blase ist gar nicht voll,
voll
und andauernd. Das heißt, die, mhm, Männer müssen ständig, ich habe Patienten, die sagen mir, wenn die von zu Hause zum Supermarkt müssen, kennen die jeden Baum. Ich habe,
ja,
auch letzte Woche gerade einen Patienten gehabt, der sagt, der geht nicht mehr in die Mönckebergstraße, weil er, wenn er Wasser lassen muss, der Drang so stark ist, dass er es nicht mehr zur nächsten öffentlichen, mhm, Toilette schafft. Und Mönckebergstraße ist ein schlechter Ort, um sich irgendwie eine Laterne,
ja,
oder einen Baum,
Bäume,
zu suchen.
Ja.
Wenig Bäume, genau. Wenig Bäume.
Natürlich, ja. Das heißt, es wird dann hochgradig unangenehm.
Ja, absolut.
Ja.
Im schlimmsten Fall geht das so weit, dass die Männer diesen Drang nicht mehr bekämpfen können und tatsächlich den Urin verlieren. Und das,
ja,
ist natürlich irgendwie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Man ist irgendwo unterwegs oder im Auto, steht im Stau und auf einmal irgendwie läuft's.
Ja, ja, ja. Und wann sollte man dann unbedingt zum Arzt gehen? Ich kann mir vorstellen, viele halten das erstmal aus und sagen, vielleicht ist es unangenehm, wird wieder besser. Oder wann sagen Sie, jetzt, ja, ist der Punkt erreicht, da sollten Sie schon einen Facharzt aufsuchen?
Also generell muss man sagen, den Urologen sollte man so ab 45 auf alle Fälle mal für die Vorsorge aufsuchen.
Mhm.
Die Urologen sind auch nicht so schlimm wie unser Ruf oder wie vielleicht die Vorurteile.
Ja.
Die urologische Vorsorgeuntersuchung ist auch nichts Dramatisches. Das kann man durchaus überstehen.
Ja.
Ja, nichts, was man jeden
Mann
Tag haben möchte,
ja,
aber selbst als Mann,
man
genau,
kann man
selbst
überstehen.
Als Mann kann man das überstehen.
Ja.
Und in dem Fall, wann geht man zur Vorsorge, oder wann geht man zum Urologen, wenn man sagt, ich habe Probleme beim Wasserlassen, es fängt an, mich zu stören.
Ja.
Ja. Wir können mit sehr kleinen Maßnahmen in die Lebensführung eingreifen, die oft zum großen Erfolg führen. Wir können, wenn das nicht reicht, mit Medikamenten, die extrem gut verträglich sind, die Lebensqualität unglaublich verbessern.
Was heißt in die Lebensführung eingreifen? Der erste Punkt, was wäre das,
naja,
konkret?
Ich habe Mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Mann, Patienten bei mir, der ist, weil er Berufskraftfahrer ist, ist er den ganzen Tag im Auto unterwegs.
Ja.
So, der trinkt natürlich tagsüber relativ wenig, ja, weil er nicht ständig anhalten kann und trinkt das dann abends nach.
Ach so.
Und er hat dann das Problem, dass er nachts 3, 4, 5 Mal hoch muss, was beim Berufskraftfahrer am nächsten Tag wieder durchaus problematisch ist.
Zu einer großen Müdigkeit führen kann. Ne? Ja.
Und da muss man dann einfach gucken, dass man zum Beispiel das Trinkverhalten ganz einfach ein bisschen anpasst.
Ja.
Oder liebgewonnene Rituale, wie abends trinke ich mit meiner Frau immer irgendwie, wenn ich sag mal auf den Tatort gucke, eine große Kanne schwarzen Tee. Mhm. Schwarzer Tee, Koffein, Tein, aber auch Alkohol haben treibende Wirkung. Geht nicht darum, keinen Tee zu trinken, aber vielleicht legt man es ein bisschen nach vorne oder nur eine Tasse und schon wird das nachts alles ein bisschen ruhiger.
Ja. Und wie läuft dann die Diagnostik ab, wenn jemand zu Ihnen kommt? Mit dieser gutartigen, können wir ja nochmal sagen, es ist ja kein Tumor, es ist kein Krebs, es ist gutartig. Wenn jemand damit kommt, mit dieser gutartigen Prostatavergrößerung.
Genau, ist ganz wichtig, ist keine bösartige Erkrankung. Im Endeffekt, das Wichtigste ist erst, dass wir den Patienten erstmal kennenlernen, dass wir die Beschwerden des Patienten kennenlernen. Wir reden erstmal miteinander.
Ja.
Deswegen haben die Patienten bei mir und bei meinem Team in der Sprechstunde auch irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten Terminzeiten, damit man wirklich die Zeit hat, das in Ruhe die Beschwerden kennenzulernen, den Patienten kennenzulernen. Dann machen wir eine Ultraschalluntersuchung der Prostata, eine Tastuntersuchung der Prostata. Wir kontrollieren die Blutwerte. Wir machen Ultraschall von den Nieren und von der Blase, um zu gucken, wird die Blase den Urin komplett los? Gibt es vielleicht eine Restharnbildung? Wie groß ist die Prostata?
Ja.
Gibt es irgendwelche Areale in der Prostata, die uns nicht gefallen?
Okay.
Natürlich gehört bei der Blutuntersuchung auch dazu, dass wir versuchen, einen Verdacht auf ein Prostatakarzinom auszuschließen.
Genau.
Weil manchmal gibt es eben auch die Situation, dass man entweder Läuse und Flöhe hat oder auch ein Prostatakarzinom kann mal Beschwerden beim Wasserlassen machen.
Ja.
In der Regel zwar erst, wenn es fortgeschritten ist, aber trotzdem, wenn, wollen wir es so früh wie möglich
entdecken.
Und dann
sofort mit abklären, wenn man dann einmal da ist. Ne? Und dann ist natürlich die Frage der Therapie, die sich dann anschließt. Also wie behandelt man dann? Ganz früher wurde ja, glaube ich, mit einem offenen Schnitt tatsächlich behandelt, was ja extrem blutig ist und total archaisch und heute ja gar nicht mehr gemacht wird.
Ja.
Aber dann gab es ja eine Zeit lang die elektrische Schlinge durch die Harnröhre und jetzt gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von innovativen und sehr schonenden Verfahren und da sind sie in Rissen eben auch ganz weit vorne. Eines ist das Aquabeam-Verfahren, tatsächlich im Silicon Valley, glaube ich, entwickelt, ne? Und das erste robotische Verfahren in der Urologie.
Ja, das ist natürlich Therapie, jetzt ein ganz weites Feld. Ne?
Ja.
Also wenn wir wirklich an den
Punkt
kommen,
noch ein bisschen
kommen,
Zeit.
Ja. Dann ist gut. Erste Schritte sind natürlich immer, wenn es mit Veränderung der Lebensführung nicht reicht, sind tatsächlich die ersten Schritte Medikamente, sehr gut wirksam, sehr gut verträglich. Aber es gibt eben einen bestimmten Anteil von Männern, wo Medikamente nicht reichen oder wo sich Komplikationen entwickeln, immer wiederkehrende Harnverhalt, immer wieder Blut im Urin oder hohe Restharnbildung, wo wir dann eben tatsächlich operieren müssen.
Wie viele sind das? Vielleicht ganz kurz.
So ungefähr 60.000 Operationen im Jahr in Deutschland, muss man sagen. Also schon spielt eine relevante Rolle.
Ja.
Und wenn man mal diese, Sie sagten, früher hat man mit einem offenen Bauchschnitt operiert oder mit der elektrischen Schlinge, das ist heute tatsächlich in ganz vielen Kliniken weltweit immer noch der Standard.
Okay, ja.
Verfahren, sind mal die elektrische Schlinge, wenden wir jetzt seit knapp 100 Jahren an.
Mhm.
Ja, das hat sich ja nicht 100 Jahre gehalten, weil es ein katastrophal schlechtes Verfahren ist.
Genau, ja.
Sondern natürlich ist es ein gutes Verfahren, genauso wie die offene Bauchoperation, extrem effektiv, extrem wirksam.
Ja.
Die Symptomverbesserung für den Patienten ist sehr gut, aber eben mit einer gewissen Häufigkeit von bestimmten Nebenwirkungen, Blutungen, aber auch Inkontinenz verbunden, sodass das Ziel neuerer Verfahren ist immer, wie kann ich die gleiche Wirksamkeit kriegen mit weniger Nebenwirkungen?
Ja.
Und da sind wir in der Zwischenzeit tatsächlich breit aufgestellt, haben ganz viele Pfeile im Köcher.
Mhm.
Die offene Operation, die heute so verpönt ist, die wir bei uns auch schon seit Jahren nicht mehr machen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, das ist ja wirklich einer meiner Schwerpunkte, eine offene Operation gemacht habe.
Ja.
Wahrscheinlich keine zwei in den letzten 10 Jahren.
Mhm.
war tatsächlich der Grund damals, warum ich mich als Student entschieden habe, Urologe zu werden. Als ich meinen damaligen ersten Chef und Mentor, einen Professor Tauber, gesehen habe und bei so einer Operation assistiert habe.
Also das war aber eine offene.
Eine offene Operation. OP. Ich habe als Student assistiert, weil ich da gejobbt habe. Und da war für mich, war es sozusagen, war es um mich geschehen und dann konnte ich nur noch Urologe werden.
Ja, Mensch, aber schade, dass sie den Eingriff jetzt gar nicht mehr machen.
In der aber ich glaube, sagen wir wirklich, wir haben uns da weiterentwickelt, sehr zum Nutzen des Patienten. Da spielen Laserverfahren eine Rolle, da spielt aber natürlich auch das Aquabeam-Verfahren eine Rolle.
Kann man ja auch sagen, ganz unbescheiden, Sie waren weltweit der Erste, der dieses Aquabeam-Verfahren zu einer Routinebehandlung gemacht hat. Also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, mehr als 500 Patienten haben Sie damit behandelt. Und weltweit sind es knapp 5000, die diese Behandlung erfahren haben.
Genau, ja. Vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, ich hatte irgendwie das Glück, im August 2017 als Erster weltweit das in der Routinebehandlung einzusetzen von Patienten. Weil ich vorher schon aufgrund der Entwicklung der Idee, die hinter diesem Verfahren steht, irgendwie da involviert war und einfach überzeugt bin nach wie vor, dass das der richtige Weg ist, wie wir in Zukunft Patienten behandeln sollen. Das Besondere am Aquabeam-Verfahren ist ja, dass wir erstmalig in die Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung bildgebungsgestützt operieren. Das heißt, wir machen während der Patient Narkose hat Ultraschall von der Prostata, markieren, das können wir im Ultraschall sehr gut sehen, das Gewebe, was zu viel ist, was weg muss, und übergeben dann an einen Roboter, der das Gewebe mit einem Hochdruckwasserstrahl vollautomatisch wegkerchert, sag ich einfach ganz salopp. Wir übertragen quasi Know-how aus der Industrie in die Medizin. Ja? Ja. Wenn Sie für Ihr Auto ein Ersatzteil brauchen oder egal welches Teil, das wird ja heute auch nicht mehr händisch hergestellt. Nee. Das wird am Computer programmiert und dann vollautomatisch aus dem Rohling hergestellt.
Genau.
Genau das Gleiche machen wir hier auch. Mit dem Vorteil, dass dieser Roboter eben unglaublich präzise ist, dass der jeden Tag gleich gut ist. Dass der Roboter
der hat keine Tagesform.
Der hat keine Tagesform, der hat nicht irgendwie schlecht geschlafen, der hat auch, vom ersten Tag, der hat auch keine Lernkurve, weil der vom ersten Tag an das tut, wofür er programmiert wurde. Und reduziert natürlich so ein bisschen die Abhängigkeit von der Erfahrung des Operateurs. Mhm. Na klar, spielt der Mensch dahinter noch eine Rolle.
Das ist auch immer wichtig für die Hörer. Und Lisa ist ja nicht der Roboter, der das alleine macht. Also es ist ja schon der Operateur da, der sozusagen den Roboter steuert.
Genau. Ist für mich auch ganz wichtig. Also zum einen mache ich die Planung am Ultraschallbild, habe aber natürlich den Vorteil, ich kann eine Planung machen und dann kann ich mir die angucken und wenn ich sage, Mensch, so richtig zufrieden bin ich noch nicht, dann plane ich halt einfach nochmal. Wenn man so, kennt man von zu Hause vom Heimwerkern, zweimal abgeschnitten, immer noch zu kurz, das haben wir natürlich, da haben wir immer noch diesen Sicherheitsaspekt. Ja. Und beim Aquabeam, ich löse das Ganze aus und steuere das Ganze, aktiviere das System über einen Fußschalter.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich kann während der Prozedur, die ich live im Ultraschallbild kontrolliere, kann ich jederzeit den Fuß vom Fußschalter, vom Gaspedal nehmen
und sagen,
die Maschine hört sofort auf.
Ja.
Das heißt, ich habe immer noch die absolute Kontrolle.
Und die Steuerung
darüber. Der Vorteil ist halt, dass dieser Elektromotor gesteuerte Wasserstrahl viel schneller ist, als ich händisch jemals sein kann. Das ist zwar für mein Ego nicht gut, aber so ist es halt leider. Und wir eben für den Patienten damit deutlich schonender und deutlich weniger Belastungen haben.
Das heißt, wie lange dauert dann so ein Aquabeam-Verfahren?
Wenn wir mal sagen, wir haben so einen Mann mit einem Prostatavolumen 60 bis 80 Milliliter, dann reden wir über eine ungefähr alles in allem eine halbe Stunde Operationszeit.
Ah, okay.
Während wir da bei den klassischen Verfahren rund und eckig über das Doppelte reden.
Und das heißt, der Patient ist auch schneller wieder fit danach?
Ja, der Patient verlässt das Krankenhaus in der Regel nach 2-3 Tagen.
Ja.
Was man nicht unterschätzen darf, natürlich haben auch Patienten nach dem Aquabeam eine Wundheilung, eine innere Wunde, aber die heilt in der Regel schneller. Alle anderen Verfahren, sei es Strom, sei es Laser, wie auch immer, arbeiten ja mit Wärme, mit Hitze und schaffen quasi eine Art Verbrennung dieser Wunde.
Ja.
Beim Aquabeam haben wir eine mechanische Wunde. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn man sich den Finger schneidet oder den Finger verbrennt. Beides tut weh. Beides braucht eine gewisse Zeit, bis man es nicht mehr merkt. Aber eine Verbrennung ist irgendwie immer gemeiner und langwieriger als ein Schnitt.
Genau, als eine Schnittwunde. Ja, genau.
Aber trotz allem gibt's natürlich auch beim Aquabeam Wundheilung. Also die eierlegende Wollmilchsau ist leider auch das Aquabeam nicht.
Noch nicht. Aber wie kam es, dass Sie sich so früh darauf fokussiert haben oder gesagt haben, das hat großes Potenzial?
Das ist so ein bisschen, also mal die gutartige Prostatavergrößerung beschäftigt mich ja schon sehr lange. Das ist also mal die letzten fast 2 Jahrzehnte mein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt.
Ja.
Und ich hatte immer, als ich noch wissenschaftlich aktiver war, vor vielen, vielen Jahren, dass die Idee, eine robotergesteuerte Lasersonde, die ultraschallgestützt die Prostata vaporisiert. Also mhm. quasi ein Roboter-Greenlight-Laser, wenn man so will.
Ja.
Das haben wir dann mal probiert, aber auch nie so richtig nachverfolgt. Und ja. als ich dann das erste Mal mit dieser Methode in Berührung kam, in Kontakt kam.
Wo war das dann?
Das war tatsächlich im Rahmen eines Kongresses, wo Kollegen dieser Firma mich angesprochen haben. War für mich das so wie ein Déjà-vu. Das war genau das, wo ich eigentlich immer gesagt habe,
will ich auch entwickeln.
Das wollte ich eigentlich mal entwickeln.
Ja, ja.
Dafür fehlte mir auch das Know-how. Aber das ist eigentlich mal das, wo ich gedacht habe, das ist der Weg, wo wir hin müssen.
Ja.
Und spannenderweise ist einer der sag mal, Ideengeber und auch einer der frühen Gründer dieser Firma, die da im Silicon Valley das Aquabeam entwickelt hat, ist tatsächlich der Gründer und Erfinder des Greenlight Lasers. Der Rodney Perkins, der vor vielen Jahrzehnten den Greenlight Laser damals entwickelt hat, steht tatsächlich mit hinter diesem Aquabeam-System.
Mhm.
Eben unter der Idee, das mit dem Laser zu machen. Der Wechsel auf den Wasserstrahl ist einfach dadurch erfolgt, weil sich die Eindringtiefe in der Prostata, was ja für uns ganz wichtig ist, wir müssen ja begrenzen können, bis wohin geht der Wasserstrahl, lässt sich einfach, zumindest für so einen Ingenieur, viel besser berechnen und programmieren, als das mit dem Laser möglich ist.
Ach so, okay. Aber die Laserverfahren gibt es ja auch und da gibt es ja auch einige neuartige, ne, die Sie anwenden.
Also Laserverfahren spielen nach wie vor eine Riesenrolle. Also wenn mir sagen, die Offenoperation, die Schlingenoperation ist, sag ich mal, Prostataoperation 1.0 und Aquabeam ist ja noch ein ganz junges Verfahren. Also wenn ich im August 17 der erste weltweit war, dann müssen wir ja sagen, reden wir ja über ein relativ junges Verfahren.
Ja.
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Potenzial hat, Prostataoperation 3.0 zu werden. Aber die Laserverfahren mit den Erfahrungen, die wir jetzt haben, sind ganz klar in meiner Sicht Prostata 2.0, weil wir eben auch für jeden Patienten hier Optionen haben. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung, sei es mit der Laser-Enukleation, mit dem Holmium-Laser oder mit dem Thulium und jetzt neu mit dem Thulium-Faser-Laser oder sei es auch mit dem Greenlight-Laser, wo wir keine Ausschälung der Prostata machen, sondern eine Verdampfung. Also wenn ich zu meiner Orange zurückkomme, bei der Holmium-Laser-Enukleation sind wir quasi in der Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale der Orange und schälen das komplette Fruchtfleisch aus. Beim Greenlight Laser gehen wir von der Harnröhre, also von dem Fisselkram in der Orange und von innen und verdampfen das komplette Fruchtfleisch bis zur Schale, um damit sozusagen das Volumen der Prostata zu verkleinern und das Wasserlassen zu erleichtern.
Okay.
Und dann hängt es tatsächlich davon ab, was hat der Patient auch für Vorerkrankungen.
Genau, das wäre ja die Frage, was kommt für wen in Frage dann, wenn es diese Optionen eben gibt?
Das ist eine ganz wichtige Frage und deswegen bin ich so froh, dass wir in Rissen durch diese Spezialisierung auf die gutartige Prostatavergrößerung einfach Möglichkeiten haben, wie sie es in Deutschland in keiner zweiten Klinik gibt, weil wir einfach alle Verfahren, die in den aktuellen Leitlinien sinnvoll empfohlen
alles
sind,
anbieten können,
sogar ein bisschen darüber hinausgehen können, über die aktuellen Leitlinien, aber ich sag mal, der Greenlight-Laser hat den Vorteil, dass er eine extrem gute Blutstillung macht.
Ja.
Das liegt daran, dass die Wellenlänge des Greenlight-Lasers bei der Wellenlänge die Energie vor allen Dingen im roten Gewebe aufgenommen wird und da die höchste blutstillende Wirkung hat. Und wo ist es rot? Im Blutgefäßen.
Ja.
Das heißt, selbst Männer, die aufgrund anderer Erkrankungen, Herzerkrankungen oder so, gerinnungshemmende Medikamente nehmen können, können die weiternehmen.
Ja.
Wir haben kein erhöhtes Blutungsrisiko während der Operation. Wir können den Männern sehr gut helfen, was das Wasserlassen angeht. Ohne dass die irgendwelche Risiken eingehen, weil die ihre Medikamente absetzen müssen und der Herzstent vielleicht zugeht. Weil passt mir auch nicht, aber Herz schlägt in der Regel Prostata.
Mhm. Ja. Okay, ja. Also das heißt, man guckt ganz stark auf die Vorerkrankungen, auf die medikamentöse Einstellung der Patienten.
Genau, also ganz wichtig ist Vorerkrankung des Patienten, was hat der Patient auch für eine Erwartungshaltung?
Mhm.
Also ein 55-jähriger junger Mann, der einfach nachts oft aufstehen muss oder ernsthafte Probleme im Wasserlassen hat, der vielleicht einfach der hat andere Erwartungen an eine Therapie als ein 85-jähriger Mann, der 3 Medikamente zur Antikoagulation nehmen will, vielleicht weil er einen Harnverhalt hat, einen Katheter trägt und einfach nur diesen Katheter loswerden will.
Okay.
Und das ist für uns ganz wichtig, Prävalenzen der Patienten kennenzulernen, ja, und zu sagen, aus diesem ganzen Verfahren glauben wir, dass das, das oder das und das für dich die idealen Verfahren sind.
Ja.
Und da sehe ich uns auch eher in so einer Funktion als Lots oder als Berater.
Ja.
Weil im Endeffekt muss der Patient mit uns zusammen entscheiden, was ist für ihn die beste Methode.
Genau.
Und unsere Aufgabe ist ja eher, den Patienten so zu informieren, dass er diese Entscheidung auch fundiert treffen kann.
Und auch damit dann einverstanden ist natürlich. Und nicht sagt, die machen da irgendwas. Deshalb auch das einstündige Gespräch, was Sie, glaube ich, schon anfangs erwähnt haben.
Das ist für uns ganz wichtig, dass wir diesen Termin eben so lang wählen,
ja,
dass auch der Patient rausgeht und alle Fragen für den Patienten im Idealfall beantwortet sind. Und der Patient weiß, das ist für mich in meiner Überzeugung die richtige Methode und diesen Weg gehe ich jetzt, weil in letzter Konsequenz ausbaden muss es ja auch der Patient.
Ja, natürlich. Und wofür entscheiden sich die Patienten, wenn sie die Auswahl haben? Kann man das sagen?
Das ist ganz verschieden. Also sag mal, der Patient, nehmen wir einmal einen 65-jährigen Mann mit einer 60-Kubik-Drüse, wo man sagt, der könnte für eine Laserenukleation super gehen, der ist für ein Aquabeam super geeignet. Dem stelle ich beide Methoden dar, bespreche mit dem Patienten ganz klar die Stärken der Methoden, aber auch eventuelle Schwächen.
Ja.
Und dann muss man eben auch sagen, beim Laser haben wir 15 Jahre Erfahrung. Da wissen wir, dass wir mit einer Operation der Patient in der Regel keine weiteren Probleme hat. Ich sage mal, in der Regel gebe ich 30 Jahre Garantie.
Okay. Ja. Also etablierteres Verfahren.
Etablierteres Verfahren. Wir wissen, was wir zu erwarten haben.
Ja.
Beim Aquabeam haben wir sehr gute Ergebnisse. Sonst hätten wir auch nicht über 500 Patienten behandelt.
Ja.
Aber wir haben eben Erfahrungen jetzt über 4 Jahre, bald 5 Jahre. Die sind sehr gut, aber sind noch keine 15 Jahre alt. Und ich habe dann Patienten, die sagen, oh, weißt du, ganz ehrlich, ich habe auch noch kein Smartphone. Ich möchte lieber das, was seit 15 Jahren etabliert ist. Und die fragen mich dann auch, und Laserenukleation, wie viel haben sie da gemacht? Dann sagen die, da sind jetzt irgendwie so rund und eckig 5.000 in den letzten 15 Jahren.
Ja,
sagen die, das möchte ich. Und ich hatte einen Patienten, der sagt, mein Sohn arbeitet bei Blum und Voss, die schneiden Stahlplatten mit Wasser, das funktioniert auch, insofern ich möchte das mit dem Aquabeam.
Ja. Okay, also eine sehr persönliche, emotionale Entscheidung dann in dem Moment. Ja. Macht es Sie eigentlich sehr stolz, dass Sie der Erste weltweit waren? Oder sagen Sie denn, das größte Kompliment, habe ich in einem Interview mit Ihnen gelesen, ist, wenn ein Patient sagt, ich schicke dir noch meinen Bruder und meinen Nachbarn, weil es so gut geklappt hat hier.
Also was soll ich dazu sagen? Natürlich freut man sich über so eine Zahl, ne? Und natürlich muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber ich freue mich natürlich, wenn ich sehe, dass aus unserem Nidus, aus unserer Keimzelle irgendwie quasi in der Zwischenzeit weit über 100 Systeme weltweit etabliert sind.
Ja.
Und ganz viele dieser Operateure, die heute das Aquabeam anwenden, bei uns in der Klinik waren, sich das angeguckt haben, mit mir, mit meinen Mitarbeitern diskutiert haben.
Aus der ganzen Republik oder auch aus dem Ausland?
Aus dem Ausland. Ja. Und sich dann eben entschieden haben, das Verfahren einzusetzen, weil sie das bei uns gesehen haben und wir sie überzeugen konnten.
Ja,
das muss ich schon sagen, das ist natürlich was einem irgendwie gut reinläuft.
Ja, klar.
Na, so, aber viel schöner ist tatsächlich, wenn ich sehe, wenn Patienten sich auch mal Jahr nach Jahren nochmal melden und sagen, Mensch, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Oder ich habe eben einen Patienten, der hat 2 Zwillingsbrüder, die in der Zwischenzeit beide bei uns waren.
Ach was.
Und
also Drillinge, die alle bei Ihnen operiert
wurden. Drillinge, die alle bei uns operiert worden sind. Ja. Oder eben auch Patienten, wo dann nochmal der ältere Bruder dem Jüngeren sagt, geh mal dahin. Und wir sehen es halt, ungefähr die Hälfte unserer Patienten für die gutartige Prostatavergrößerung kommt von außerhalb Hamburgs.
Ach so.
Also die kommen tatsächlich aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus dem Ausland zu uns.
Ja.
Und das ist natürlich viel mehr Lob als jetzt irgendeine Zahl. Das
spricht natürlich für die große Reputation, die Sie da haben in Rissenau. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Sie haben das auch schon erwähnt, Thuliumfaserlaser ist auch ein relativ neues Verfahren, oder?
Ja, Thuliumfaserlaser ist ein sehr, sehr neuer Laser, gibt es jetzt seit einem guten Jahr, muss man sagen, ist der klinisch erhältlich, und wir haben das Glück, eben diesen Laser zu haben. Dieser Laser ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung des Thulium-Yak-Lasers. Da unterscheidet man einfach die Art und Weise, wie wird der Laserstrahl physikalisch hergestellt. Für einen Patienten ist das, was rauskommt, völlig wurscht. Der Thulium-Faser-Laser führt für die Prostata, in meiner Erfahrung, wir waren eben da auch sehr früh in Rissen, wenden den bei der Prostata an, ähnlich oder sagen wir mal, auf vergleichbaren Ergebnissen wie der Thulium-Jagdlaser, den wir seit über 15 Jahren anwenden. Der erste Laser, mit dem ich damals gearbeitet habe, hatte die Seriennummer 001, den habe ich ungern abgegeben.
Okay, ja.
Aber auch mit dem Holmium-Laser, der ja schon sehr lang, noch ein bisschen länger etabliert ist,
ja.
Da sind die klinischen Ergebnisse völlig gleich und für den Patienten tatsächlich auch egal. Das ist so ein bisschen dann abhängig von den Vorlieben des Operateurs. Ich sage mal, vergleichen Holmium-Laser, Thulium-Faserlaser,
ja,
ist so ein bisschen wie Mercedes oder BMW fahren. Beides bringt einen toll ans Ziel und es
genau
gibt bestimmt Gründe, warum nur eins von beiden besser ist.
Okay, ne? Also es ist eher ein Medizinerthema als ein Patiententhema.
Ja, da muss man einfach gucken, was passt einem auch, was passt besser zu einem,
ja,
ne, selber. Aber was beim Thulium-Faserlaser tatsächlich aus meiner Sicht ein Quantensprung ist, dass wir über eine unglaublich hohe Wiederholungsrate, Pulsrate, wie wir diese Laserenergie abgeben, wirklich die Steintherapie,
genau,
revolutionieren können.
Das heißt, da geht es auch um die Zertrümmerung der Harnsteine, ist das, kann
genau
man das so sagen?
Ja. Genau, Steine im Harnleiter, in der Niere vor allen Dingen, auch größere,
ja,
Steine. Wir haben ja so einen Laser, kann man sich dann bei Steintherapie vorstellen wie ein Presslufthammer.
Mhm.
Ja, und den nehme ich, um den Stein, um entweder Fragmente abzubrechen, die ich dann mit der Zange oder mit einem Körbchen aus dem Harnleiter rausziehen, entfernen,
ja,
muss. Oder ich nehme den Laser, um den Stein eben im Idealfall zu so kleinen Fragmenten aufzubrechen, dass die von der Niere ganz automatisch ausgespült wird.
Okay.
Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, je höher mit einem die Wiederholungsrate, je höher die Frequenz ist, mit der ich arbeiten,
mhm,
kann. Und je niedriger die Energie ist, die ich dafür brauche. Wenn Sie sich mal so einen Stein vorstellen,
ja,
dann nehmen Sie eine große Energie, so einen Vorschlaghammer.
Ja, ja.
Da schlagen Sie einmal mit drauf, der Stein ist kaputt, aber Sie können überhaupt nicht kontrollieren, in wie viele Fragmente der zerbricht. Und Sie müssen alle,
ja,
einzeln jagen und ausziehen,
genau,
und so. Da bleibt eben auch gern mal ein Fragment über. Jetzt
das
nehmen
will man ja
Sie,
verhindern. Ja,
genau, jetzt nehmen Sie so einen kleinen Dekorateurshammer, da können Sie natürlich viel präziser mit sein.
Okay,
aber,
ja,
durch den kleinen Kopf geht natürlich weniger Stein kaputt. So, wenn Sie eine niedrige Wiederholungsrate haben, sind Sie stundenlang damit beschäftigt,
mhm,
was für den Patienten lange OP-Zeiten,
richtig,
bedeutet.
Ja.
Und auch für den Operateur eine gewisse Anstrengung. Deswegen war das oft nicht wirklich erfolgreich. Wir hatten Reststeine, die,
ja,
dann nicht,
okay,
abgegangen sind.
Ja.
Und Reststeine sind immer die Gefahr für eine neue Steinbildung.
Mhm.
Mit diesem Thulium-Faserlaser haben wir jetzt die Möglichkeit, bei unglaublich hohen Frequenzen mit ganz niedriger Energie den Stein wirklich komplett zu Staub zu,
okay,
zu zerlasern. Und das sieht aus wie wirklich wie feinster Sand, wenn man hinterher reinguckt. Da hat man das Gefühl, man wäre in der Karibik. Aber es ist vielleicht auch so eine urologische Nummer
das
an die Assoziation.
Das finde ich nur Urologen so, ja, dass das wie Karibik aussieht. Aber ja,
und,
ja.
Und das wird einfach von der Niere so ausgeschwemmt. Und das ist eben der große Vorteil mit diesem Thulium-Faserlaser, dass wir auch große Steine so komplett,
okay,
zersanden, zerstauben können, dass die von mit dem Urin einfach abgeschwemmt werden.
Ab welcher Größe macht man das? Ich glaube, bei ganz kleinen Steinen würde man ja auch erstmal sagen, viel trinken oder Medikamente, man würde das ja erstmal konservativ.
Genau, Steine, Großteil der Steine geht spontan ab.
Ja.
Ja. Konservative Steintherapie versuchen wir mal dann, wenn der Stein relativ klein ist, 3 bis 5 Millimeter maximal und im Idealfall schon im unteren Teil des Harnleiters sitzt.
Okay.
Je höher der Stein sitzt, also je weiter Richtung Niere und je größer er ist, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stein spontan abgeht.
Okay.
Wenn der Stein natürlich Probleme macht, dann muss man ihn holen. Dann kann man dem Patienten jetzt nicht sagen, ah, warte mal, in den nächsten 6 bis 8 Wochen fällt der von alleine raus.
Ich glaube, der macht ja auch richtig Beschwerden. Die haben richtig Koliken, Krämpfe.
Genau.
Das ist ja sehr, sehr unangenehm,
ja,
dann.
Also
auch.
Es gibt tatsächlich eine Studie, die sagt, Koliken sind die einzigen Schmerzen, die mit Wehenschmerzen vergleichbar sind.
Ja.
Und in der Regel schneller. Fragen Sie mich nicht, wie man das vergleichend
das
irgendwie bewertet
nicht,
hat. Aber
es muss, nein, dann schmerzhaft sein.
Also
kann
es sind,
ich als
sind
Frau
wirklich,
ja,
schlimmste Schmerzen.
Ja.
Und die Patienten auch, die haben noch nie vorher einen Stein gehabt. Die kommen in die Klinik und sagen, ich habe eine Steinkolik, ich habe eine Nierenkolik, das wissen die. Und
das
da
spüren
muss
die
man,
einfach, dass es
genau,
schlimm ist,
und
unangenehm.
Und da muss man, das ist wirklich ein stärkster Schmerz, da muss man dann auch sofort handeln. Und wenn ich jetzt sage, so ein Stein geht in der Regel alleine innerhalb von 4 bis 6 Wochen ab und ich sage, so ein Patienten mit stärksten Schmerzen, das, ich schicke die mal nach Hause, in 4 bis 6 Wochen ist
eine
das vorbei.
Ewigkeit, 4 bis 6 Wochen.
Der ist begeistert von mir, ne? Genau. Nein,
der
also,
schickt keinen Zwillingsbruder mehr.
Nee, der
schickt
also garantiert nicht.
Vielleicht, ja, zum Abschluss nochmal zu Ihnen. Sie haben das schon ein bisschen gesagt, warum die Urologie Sie so begeistert, was man ja auch spürt. Also war, Sie haben sich initiativ dafür entschieden, aufgrund dieser OP, oder hatten Sie vorher schon im Medizinstudium gesagt, Mensch, das wäre ein Fachgebiet, das mich doch interessiert?
Also ich glaube, es gibt ganz wenige von uns, die während des Studiums oder am Anfang des Studiums sagen, ich werde mal Urologe.
Nee, ne? Da also ist es nicht das Fachgebiet. Nicht.
Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass es davon abhängt, wer einen begeistert. Also als ich anfangen wollte, wollte ich mal Unfallchirurgie machen. Ich wollte auch mal Pädiatrie machen.
Ach, tatsächlich, ja.
Ganz früher wollte ich mal Tierarzt werden. Und das war, glaube ich, eher der Daktari-Serie geschuldet. Ja. Und dann hatte ich eben sowohl hier in Hamburg im UKE mit der wirklich da bekannten Urologie und Professor Huland eine sehr gute Urologie, hatte dann mit Professor Tauber damals in Barmbek einen wirklichen Mentor. Ich habe da als Student gejobbt. Ich habe einfach da während meines Studiums irgendwie in der Klinik gearbeitet und Geld verdient. Und hatte dann einfach jemanden, der mich begeistert hat. Und ich glaube, so geht's den meisten von uns, dass nachher findet man irgendwie einen Mentor und der nimmt einen mit.
Und da entscheidet sich der Weg dann.
Entscheidet sich der Weg. Dann bin ich ja noch mal eine Zeit lang im Ausland gewesen, an der Duke University in der Urologie da, wo ich auch sagen muss, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, die mich auch im Hinblick auf die Endurologie, also Steintherapie und BPH-Therapie geprägt hat und meinen Weg einfach vorgegeben hat.
Ja. Allerletzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind, in Rissen? Wie entspannen Sie, was machen Sie in Hamburg?
Das ist ja das Tolle in Rissen, ne? Wir sind ja sofort im Wald und an der Elbe. Ich laufe viel, entweder mit meinem Hund oder wenn ich mich sportlich bewegen muss, irgendwie gehe ich tatsächlich relativ viel joggen.
Ja.
Fahrrad, Rennrad und Mountainbike, je nachdem, was
sich gerade
anbietet.
Das kann man jetzt ja auch in Corona-Zeiten alles gut machen.
Genau, das geht gut. Und ansonsten, wenn ich zu Hause bin, koche ich viel. Ja, und gerne, weiß nicht, ob Sie diese Otto Lengi kennen.
Genau, das ist sehr also populär gerade. Ne?
Absoluter Held, schon seit vielen Jahren und arbeite mich durch alle Kochbücher durch und habe das Glück, dass meine Familie das auch entsprechend zu schätzen weiß und dann mit mir zusammen auch vernichtet wieder.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und dass Sie so toll aufgeklärt haben. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ich bedanke mich.
Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.